Herzlich willkommen also in der Hauptstadt allerseits.
So machen wir es.
So machen wir es.
So machen wir es. Wir haben, ich vielleicht erstmal, Neno, sag doch mal was zu dir.
Ja, ich bin Neno, seit ein paar Jahren mit diesem Thema hier beschäftigt, also Application Lifecycle Management oder auf Deutsch vielleicht formuliert, wie hilft man Unternehmen, ein Team zu gründen, was am Ende auch erfolgreich und agil zusammenarbeitet, ohne sich dabei auf die Füße zu treten.
So ist es.
Wenn möglich.
Genau. Ich bin letztendlich so seit 99 bei Microsoft und seit 2005 probiere ich im Prinzip genau dieses ALM-Thema mit Neno mehr oder weniger zu treiben von der Microsoft-Seite.
Bietet sich quasi an, dass wir das dann zusammen heute halten.
Absolut.
Zwei verschiedene Meinungen.
Zwei verschiedene Meinungen von Anfang bis Ende. Ja, das heißt,
bist du jetzt die Anfangsmeinung oder die Endmeinung?
Das werden wir rausfinden.
Ja.
So machen wir es. Planning and Managing the Modern Application Lifecycle, so schön haben wir es genannt. Wir geben euch einen guten Überblick über die Themen, was wir glauben, was wichtig ist für einen modernen Application Lifecycle und wo sich das Ganze hinbewegt. Und wir verbringen so 90% der Zeit in der IDE. Und wenn Azure mitspielt und WSO mitspielt, dann sind wir auch heute fast zeitig fertig. Was ist der moderne Application Lifecycle? Vielleicht ganz kurz einen Überblick, ich versuche es nochmal auf einem ganz einfachen Schaubild, das kennt vielleicht jeder oder viele von euch schon, mal zu beschreiben. Auf der linken Seite findet ihr im Prinzip den Development Lifecycle, ein Backlog on top, wo wir sagen, hey, da sind unsere Anforderungen drin, da gehen wir über den Entwicklungszyklus und das ist eigentlich das zwei Farben, kann man wahrscheinlich nicht erkennen, hat derjenige, der für das Slide verantwortlich war, sehr gut gemacht.
Das sind Nuancen, die Tester haben nur versagt.
Wir haben das Testen.
Wir hatten keine Slide-Tester.
Das ist schlimm. Ja, genau. Okay.
Prozessfehler.
Prozessfehler, gut, okay. Auf der anderen Seite, auf der blauen Seite, ich zeig's mal, das ist der Betrieb. Da betreiben wir Software, da nutzen Kunden unsere Software. Und da gibt es in der Mitte eine kleine graue Linie, die haben wir extra klein gemacht, ja. In der Realität ist es so, bei vielen Firmen ist das eine ziemlich dicke Mauer mit einem 20 cm großen Loch, wo man ab und zu eine CD durchwerfen kann und ein Abnahmeprotokoll aus der Produktion zurückbekommt. Aber der Trend, den wir haben, ist im Prinzip den Weg von Entwicklung zu Produktion wird immer fließender werden. Ja, kann man auch DevOps dazu sagen als Terminologie, das ist ein Trend. Wenn man dann auf dieses Bild guckt, was ist uns eigentlich wichtig, ja, von der Optimierung? Das eine ist die sogenannte Cycle Time, heißt das. Das heißt, wie lange brauche ich heute von einem Backlog, eine Idee, die ich im Backlog manifestiere, sie wirklich in Code zu transformieren, den der Kunde wirklich auch in den Händen hält und Feedback geben kann. Ja? Also nicht irgendwas, was auf dem Shelf liegt, sondern wirklich der Kunde wirklich nutzen kann. Kurzes Beispiel, Visual Studio 2005, die nächste Iteration war 2008. Für die, die vielleicht schon ein bisschen länger damit arbeiten, das hat da 3 Jahre gedauert, diese Cycle Time. Ja. Die Cycle Time ist deswegen wichtig, weil wenn wir Software in dynamischen Märkten entwickeln, dann müssen wir sozusagen auch auf diese dynamischen Märkte reagieren können. Und das ist von Business zu Business unterschiedlich, was da der richtige Takt ist. Wir werden ein bisschen drüber sprechen, was wir für einen Takt haben aktuell. Also dahingehend müssen wir optimieren. Dann gibt es noch drei andere wichtige Faktoren. Das eine ist Mean Time to Detect. Wenn wir ein Problem in Produktion haben, egal ob wir selber das Ding betreiben, ob Kunden das betreiben, wie lange brauchen wir heute, genau dieses Problem zu erkennen und für uns auch runterzubrechen, was das Problem ist, sodass es im Backlog landet, als Bug zum Beispiel. Und der zweite Wert, Mean Time to Repair, das heißt, wie lange brauchen wir denn für den gesamten Cycle, um letztendlich das zu beheben und dem Kunden eine Lösung anzubieten. Jeder kann jetzt für sich diese Faktoren nehmen, sie mit in sein Unternehmen sich mal anschauen und die Stoppuhr, so einen kleinen Timer mitlaufen lassen und kann da bestimmt empirische Werte machen, rausfinden. Ja. Und alles, was wir heute zeigen, versucht genau diese Werte zu optimieren. Ja. Das heißt, wir wollen Toolsets bauen, die genau diesen Zyklus unterstützen und ihn schneller machen. Das ist sozusagen die große Vision.
Man darf vielleicht dazu noch ein Wort sagen, was du gerade sagtest, schneller. Das Ziel hinter dem Ganzen ist, effizienter zu werden irgendwo. Ne? Das hast du ja einfach vorausgesetzt, weil deine Abteilung will effizienter werden. Nicht jeder will effizienter werden. Es gibt einen Rekordjahresumsatz hinter mir. Warum soll ich nochmal genau nächsten Monat effizienter werden? Aber prinzipiell haben wir doch alle das Bedürfnis vom Markt her, irgendwie schneller und agiler zu werden. Und dann reicht es eben nicht nur zu sagen, hey, ich optimiere meine Softwareentwicklung. Wir programmieren jetzt schneller als jeder andere. Leider brauchen wir trotzdem Monate, bis es beim Kunden in den Händen ankommt. Also da hört die Optimierung häufig auf und wir sagen halt, es muss alles mit rein, auch der Betrieb, auch die Produktion, auch die Nutzung der Software und all diese Kennzahlen, die wir hier gesehen haben, wie diese Cycle Time, misst letztlich, wie erfolgreich bin ich denn im Thema Effizienz? Und das ist bei euch jetzt auch eine der wichtigsten Metriken in der Softwareentwicklungsabteilung. Es ist nicht mehr Anzahl der Bugs, Anzahl der Zeilen oder irgendwas. Es ist, wie lange brauchen wir denn für so einen Zyklus?
Also das mit der Anzahl der Bugs will ich nochmal zurücknehmen.
Das zählt ja auch, ja.
Aber das zählen
ist nicht mehr die wichtigste Metrik.
Ist auch. Wir haben noch ein anderes Thema, nämlich Feedback. Wir versuchen auch, viel kundennäher Software zu entwickeln. Wir wollen den Kunden viel intensiver einbinden in die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, was braucht der Kunde wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Software entwickeln, die der Kunde nicht braucht. Also es gibt durchaus ein schönes Beispiel. Ich kann 3 Wochen Software entwickeln mit meinem Team, was der Kunde nicht braucht, oder ich kann 3 Wochen Skifahren gehen mit dem Team. Für das Business ist es der gleiche Wertschöpfungsgrad. Ja? Das heißt, ich möchte besser verstehen. Ja?
Also Skifahren hätte Vorteile, Motivation der Mitarbeiter steigt.
Genau.
Im anderen Fall.
Genau, das wäre sogar noch ein Vorteil. Das ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, also wenn ihr was baut, was ihr im Prinzip nicht braucht oder der Kunde nicht braucht, geht Skifahren. Ja? Oder macht was anderes. Ja? Das wäre so eine Idee dabei.
Also aber Feedback, genauso ganz ist wichtig. Es. Entweder wir sind uns sicher, dass wir das, was wir bauen, wirklich jemand auch später nutzen wird. Oder wir gehen lieber Skifahren. Das ist genau. Tatsächlich die Aussage. Und damit wir diese Aussage auch wirklich treffen können, das können wir aus dem Bauch heraus tun, oder wir sammeln Feedback auch automatisiert ein. Wir gucken wirklich, was nutzen meine Anwender, auf welche Knöpfe drücken sie, was machen sie nicht. Wenn ich irgendwann Entscheidungen darauf aufbaue, dass ich wirklich weiß, was die Kunden nutzen, dann kann ich viel klüger den nächsten Schritt bestimmen. Dann weiß ich, das wird wirklich benötigt.
Ja. Mit Visual Studio ALM versuchen wir im Prinzip das Ganze zusammenzubringen und auch, sage ich mal, ein Produkt zu verwandeln. Ganz kurz, Visual Studio ALM besteht eigentlich mehr oder weniger aus 3 Teilen. Wir haben auf der einen Seite das Backend, das ist der Team Foundation Server on-premise. Ich habe hier ein schönes Beispiel mitgebracht. Das hier habe ich gefunden bei uns im Office. Ja. Wer es lesen kann, das ist Visual Studio 2005 Team Foundation Server.
Wolltest du damit sagen, dass euer Office nicht so häufig aufräumt? Oder?
Das hast du jetzt gesagt, also. Kommt aber der Sache. Nee, ganz nah an der Stelle. Und das Interessante an dem Paket ist, das ist legendär. Ja, das ist die erste Version von unserem ALM-Backend. Das ist sehr legendär.
Über 8 Jahre alte Software. Auf einer CD.
10 Jahre.
650 Megabyte.
Absolut.
Nicht mal eine DVD habt ihr euch damals
gesehen. Es geht noch weiter. Wenn man hier drüber fühlt, ja. Ja, ihr müsst du musst das mal fühlen. Du musst das erfühlen. Fühl mal da drüber. Fühlst du das? Du kannst es fühlen. Da ist eine Prägung drin, ja. Das ist legendär. Und das ist auch gleichzeitig legendär dahingehend, dass die Installation grausig war. Ja, wer da in der Welt war, es war noch die Zeit von IT, wo wir sozusagen dieses Paket genommen haben, in den Keller gegangen sind und heute war mein männlicher Task gewesen, das Ding auf diesen Server zu bringen. So, ich bin runtergegangen, bewaffnet, habe das Ding in die CD geschmissen, da gab es noch CD-ROMs, ja, habe das Ding installiert und wenn ich hochgekommen bin, Mitternacht oder so, es läuft. Ja, das sind dann die Sachen, die man am Abend noch wirklich beim Bierchen erzählen kann und da werden Lieder gedichtet, ja? Oder wurden, ja? Das ist leider vorbei.
Damals wurden Helden geboren, ja?
Genau, ja. Heldentum.
Im
IT-Business. Leider vorbei. Wir müssen uns mit langweiligen Dingen wie Continuous
Deployment... Heutzutage musst du ein Held sein und wissen, bei wie vielen Webseiten muss ich mich anmelden, um das Gleiche zu erreichen.
Ja, genau.
Wie viele Passwörter brauche ich dafür und wie viele Updates später funktioniert
es? So ist es. Also, das Backend, Team Foundation Server zum Installieren, lokal, natürlich Visual Studio als Client oder die Eclipse-Integration. Und was wir neu haben, ist Visual Studio Online. Das ist im Prinzip die Weiterentwicklung von diesem kleinen Paket hier, was wir in die Cloud portiert haben. Also, Visual Studio besteht im Prinzip aus Visual Studio Online und wenn wir über Cycle Time sprechen, haben wir bei Visual Studio Online einen 3-wöchigen Cycle heute. Ja? Das heißt, alle 3 Wochen deployen wir live auf die komplette Plattform neue Feature Sets. Ja? Es ist eine relativ große Community schon, über 1-Millionen-Bereich und auf der anderen Seite haben wir das On-Premise-Produkt, also die Pakete, wie wir sie kennen, und da haben wir so in etwa Quarterly Updates, wie wir sie nennen, also quartalsweise gibt es ein Update. Das heißt, Features, die wir hier Cloud First bereitgestellt haben, wandern dann auch zum großen Teil in das Produkt oben rein.
Also beides sind Serverkomponenten, auch Visual Studio Online. Das ist vom Namen her vielleicht ein bisschen schwierig gewählt, aber
es ist eigentlich das Marketing der Server gemacht.
In der Cloud.
Genau. Das hat das Marketing gemacht, Visual Studio Online. Ja, lass mal so stehen. Ja, gut. Sie ist Marketing, also. Aber sie ist nicht dafür verantwortlich. Okay, gut. Okay, Visual Studio Updates. Ich habe es hier nochmal ganz kurz so ein bisschen, dass wir oben eine Zeitschiene haben, was ist so passiert seit Juni. 2013, da haben wir noch im Prinzip die 2012er-Version gehabt, die letzten zwei Updates. Dann haben wir hier die 2013er-Updates entsprechend. Wir sind momentan beim Release-Candidate und werden morgen das Update 4 haben. An der Stelle final. Und dann haben wir parallel da schon die nächste Version, wie immer sie heißen möchte. Visual Studio 2015 könnte es sein. Ja. Und dann sieht man schön, wie die Sachen sich für das On-Premise-Produkt hier sozusagen kontinuierlich entwickeln.
Damit machst du eigentlich Werbung für die Cloud gerade, ja? Also jetzt kann ich entweder alle drei Monate ein Update einspielen oder ich nehme Microsofts Cloud-Lösung und muss nie wieder selber Updates einspielen. Das ist sehr schön vorbereitet, Chris.
Dann reden wir über Cloud.
Ja.
Visual Studio Updates, habe ich schon gesagt, alle drei Wochen. Hier ist ein Beispiel, was wir in dem gleichen Zeitraum so alles publiziert haben. Und jetzt ist es deine Aufgabe, Neno, aus diesem Feature-Salat mal eine Struktur zu machen.
Etwas Ordnung reinbringen. Hast du die Farben eigentlich irgendwie thematisch gewählt oder willkürlich?
Nee, das ist komplett...
Er hat das per Hand gemacht, die Farbauswahl.
Nein, ich habe einen Algorithmus geschrieben.
Ich hätte es dir zugetraut. Ja, okay, ein bisschen Ordnung reinbringen. Es gibt online eine Webseite, die bezieht sich sowohl auf Visual Studio Online als auch auf den Offline-TFS. Naja, der ist nicht wirklich offline, also den selbst installierten On-Premises-TFS, wie der so schön heißt. Wo ich dann alle Features, die in letzter Zeit gekommen sind, mir angucken kann. Das heißt, ich suche mir irgendein Feature raus. Einige der Features machen offline einfach keinen Sinn. European Data Center, dass man jetzt in Europa Visual Studio Online hosten kann, macht irgendwie keinen Sinn, das lokal anzubieten. Das ist ja etwas von der Cloud. Ansonsten sehe ich hier ganz viele nette kleine Features, die irgendwann in einem Future Update kommen, was letzten Endes meistens heißt, im nächsten Update, in diesem Fall Update 4, sehr, sehr bald. Ja, bringt ein bisschen Ordnung in die ganze Geschichte. Und man kann wirklich gucken, was Microsoft so gemacht hat. Wenn man das Gefühl hat, hey, die machen wenig, kann man jetzt die Liste durchsehen und sieht, an welchem Datum alle drei Wochen in der Regel manchmal leichte Abweichungen, sie was released haben und in welcher Version hier zum Beispiel im Update 1 die Dinge eingeflossen sind.
Genau. Für wichtig ist, da kriegt man halt wirklich auch, wenn man so kontinuierliche Updates, wenn Sie selber für sich oder wenn ihr für euch solche Update-Zyklen habt, solltet ihr irgendwo eine Stelle haben, wo es sehr transparent wird, was eigentlich passiert ist, ja? Wenn man so schnell dann Software liefert. Okay, nächster Schritt, jetzt gehen wir in die Demo, oder?
Gerne.
Jetzt wollen wir euch ein bisschen was angucken. Ich hoffe mal, das passt.
Okay, wir fangen wirklich bei Null an. Wir wollen ja den ganzen Lifecycle zeigen. Zwar ist unsere Priorität auf Planning, aber wir brauchen ja alles. Wir brauchen Code, wir brauchen Bild, wir brauchen das ganze Ding. Wir nehmen Visual Studio Online, weil wir keine Lust haben, jetzt lokalen TFS zu installieren. Wird vielleicht ein bisschen lange dauern. Wir gehen auf Visual Studio Online, visualstudio.com, melden uns an, klicken auf unseren eigenen Anmeldenamen und sehen dann, ob wir schon zufällig irgendwann mal einen Account angelegt haben oder nicht, weil häufig hat man den und weiß gar nicht, dass man den schon besitzt. Hier steht da, oh, ich glaube, du hast noch nie einen Account angelegt. Account heißt in dem Moment einen eigenen TFS, also ein Visual Studio Online in der Cloud. Create free account now. Jetzt guckt er, wo wir uns befinden von der IP-Adresse und schlägt mir vor, na, ich glaube, Westeuropa wäre die nächstliegende Region in deinem Fall. Ich kann aber auch sagen, dass ich es lieber in den USA hätte. Ist vielleicht auch wärmer da drüben, vielleicht nehme ich das lieber.
Ja.
Ändert sich dann das Wetter an meinem Account? Nein.
Nee. Gut, dann können wir jetzt eine andere Hintergrundfarbe.
Genau, jetzt kann ich mir irgendwie einen Namen aussuchen, wenn es geht, einen, den es nicht schon gibt, und dann habe ich meinen eigenen Account angelegt. Den gibt es bereits, aber ich habe da schon was vorbereitet.
Ja, hätte ich für möglich gehalten,
genau. Jetzt haben wir unseren eigenen Account. Das ist die nicht überfordernde Startseite mit vielen interessanten Informationen. Das hier oben ist übrigens alles nur Hilfelinks, da will man nicht versehentlich
drauf. Guck mal, da gibt es ein X, das kannst du ausblenden.
Ja, aber dann finde ich es ja nicht wieder. Das ist ja auch Quatsch.
Stimmt. Dann lass drin.
Ja. Habe ich ja hier New und Browse. Genau. Und dann starten wir mal mit einem neuen Projekt. Ja, wir wollen jetzt mal wirklich hier.
Aber sag mal ganz kurz anfangen. Jetzt: Teamprojekt ist ein Container, während du das startest, Teamprojekt ist ein Container, den wir brauchen, um irgendwas zu tun auf der Plattform. Ja? Das heißt, dieser Dialog, das ist der erste Schritt, den man einfach tun muss. Und das sind zwei Sachen, die wir hier zu tun haben. Wir haben einmal eine Prozessvorlage zu wählen, die beschreibt im Prinzip, nach welchem Prozess werde ich entwickeln. Wir sehen jetzt hier einmal Scrum, wer einfach Scrum machen möchte. Wir haben aber auch einen formalen Prozess, um das andere Extrem zu zeigen, den CMMI-Prozess.
Die Auswahl dieser Vorlage beeinträchtigt tatsächlich den Workflow, der später standardmäßig vorbelegt wird. Der Scrum-Workflow heißt, die Entwicklung und Testen findet alles integriert statt. Wobei die anderen beiden Vorlagen sagen, das sind zwei hintereinanderliegende Dinge. Es wird erst entwickelt, dann wird es getestet und abgehakt. Das heißt, je nachdem, welcher Workflow mir besser passt, für so wie ich arbeiten will, wähle ich hier hoffentlich die richtige Vorlage. Das darf man nämlich nur einmal wählen, nämlich bei der Anlage.
Genau.
Versionsverwaltung, zwei Möglichkeiten. Ja. Möchten wir eine serverbasierte, zentrale Versionsverwaltung, die man vom TFS kennt, ganz klassisches Arbeiten, oder möchte man was Verrücktes versuchen und aus der Open-Source-Welt ein Git-System verwenden, das ist eine dezentrale Versionsverwaltung, hat auch ein paar interessante Workflows. Und bevor ich es mir anders überlege,
Startest du es mal, oder?
Ja.
Alles klar. So, jetzt schauen wir uns mal an, dass er hier das Ding live erstellt. In den Niederlanden ist es ganz konkret.
Weißt du, als ich das erste Mal gemacht habe auf einer Präsentation, das war auf der BASTA vor unendlich vielen Jahren, 7, 8 Jahren, was war das eigentlich? Ja. 7, 8 Jahren, da hat das 17 Minuten gedauert, dieser Vorgang. Das war mit dieser Schachtel, die du eben noch hattest. 17 Minuten neues Teamprojekt anlegen. Er sagt dir, wir sind fertig und your team is going to absolutely love this.
Absolut.
Das gibt es übrigens nicht in dem TFS On-Premises. Schon der erste Grund, die Cloud zu nutzen.
Ja. Genau. Das ist, man will ein bisschen Lorbeeren einfach vorher schon vergeben. Ja,
und okay, leeres Teamprojekt ist da. Ja. Jetzt brauchen wir was Vernünftiges.
Wir brauchen Code.
Ja, ich habe hier schon eine kleine Webseite vorbereitet. Die ist auch ganz toll, glaube ich. Ja. Und mit ein bisschen Glück finden wir jetzt auch unser Teamprojekt wieder in meiner großen Liste von vielen Teamprojekten.
Ja,
in diesem Account sind wir drin, in der Collection. Und ich habe eben ein Projekt
Oh. Du warst zu schnell.
Ja, man darf nicht mit der Mausrad spielen, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ja, genau.
Also Mausrad immer ganz vorsichtig.
Du musst mal aufräumen, Alter.
Ja.
Es geht so nicht weiter. So, was wir jetzt tun müssen, wir haben ja ein lokales Projekt. Ja? Wo bist du gerade?
Ich bin auf dem Wege.
Ei, er arbeitet dran.
Kaum klickt man das Richtige an. Achso, wir haben es nur nicht hier ausgewählt. Gut.
Ja, musst du schon noch auswählen. Soll ich die Hilfe nochmal einblenden?
Ich habe wirklich ein Leerzeichen eingebaut, siehst du das?
Ey, Mann, das würde ich im richtigen Leben nie tun.
Es gibt mindestens 1% 20
in der Aber URL. Kein Typo drin, das ist schon mal ganz gut.
So, wir haben also ein leeres Teamprojekt, wir haben ein Projekt auf unserer Festplatte. Wir wollen die beiden jetzt irgendwie zusammenbringen. Und dafür sage ich Add Solution to Source Control. Er fragt mich nochmal sicherheitshalber, weil er noch nicht weiß, wo es hin soll. Würdest du lieber Team Foundation Version Control klassisch oder mit Git arbeiten? Ich hätte gerne Git. Und jetzt macht er mir ein lokales Git-Repository. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine Versionsverwaltung nur lokal erschaffen. Ich kann jetzt 10.000 Mal lokal einchecken, wenn ich möchte. Und irgendwann muss ich das dann, wenn ich will, verbinden mit meinem TFS. Noch bin ich wirklich lokal, kann schön in der Bahn arbeiten oder wo sonst so kein Internet gibt, im Keller.
Genau.
Ja. Richtig, hier zum Beispiel.
Ohne Funkverbindung. Hier zum Beispiel,
genau.
Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch irgendwo mit einem leichten Push in die Cloud bewegen, richtig?
Genau, jetzt kommt der Clou. Solange das hier angeklickt ist, geht es noch nicht, sondern man muss das Projekt auf dem Server doppelklicken, das Teamprojekt, dann zurückgehen auf diese Ansicht und jetzt kann man das auch schon per Rechtsklick hochladen. Ja? Keine Sorge, man findet es nicht auf Anhieb.
Ja? Genau.
Ich hab's mehrfach versucht.
Aber deswegen zeigen wir es ja.
Ja.
Ja. Und wenn man es weiß, ist es doch recht einfach, oder? Bitte, bitte für euch. Ja.
Das geht auch schon länger übrigens, nur man muss halt wissen, wann es kommt.
Also für so einen Einsatz gibt es Haribo.
Ja.
Ja? Kannst du verteilen?
Gut, Chris, ich glaube, es hat auch geklappt, weil unten im Output steht True. Ich würde sagen, es ist ein eindeutiges Zeichen für Erfolg.
Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt zieh mal deinen...
Ist angekommen, ja.
Ist angekommen?
Ist im Super. Server angekommen. True. Wir müssten jetzt auch auf der Serverseite schon sehen, dass der Code da ist. Der Master-Branch müsste jetzt hier sein. Noch ohne Code, weil ich noch nicht eingecheckt habe. Ich habe nur das Repository verbunden,
absolut.
Aber noch nicht eingecheckt. Das stimmt, das sind die beiden Standarddateien, die angelegt werden.
Dann geh nochmal zurück.
Ja, jetzt geht das hier los mit dem Check-in. Oh, das Ding ist weg. Das ist normal. Wenn man jetzt noch wüsste, wo es jetzt ist. Moment mal, da sind wir drin, da unten ist die Solution. Er zeigt mir direkt die Solutions freundlicherweise immer an. Jetzt sehe ich, dass das alles noch mit dem Pluszeichen markiert ist. Wir machen einen Commit, geben einen freundlichen Text an. Erstmaliges Einchecken. Wenn ich Commit drücke, checke ich nur lokal auf meinem Rechner ein. Danach muss ich es immer noch mit dem TFS synchronisieren. Oder ich sage direkt Commit in Sync, dann macht das lokal und synchronisiert das Lokale schon mit dem TFS, damit auch der Rest meines Teams was davon mitbekommt. Sonst ist es immer ein bisschen langweilig. Genau. 4,73 Megabyte werden hochgeladen, das sind jetzt die NuGet-Pakete von dem ASP.NET-Projekt und so weiter. Genau. Taucht gleich alles online auf, das heißt, wir sehen, das ist jetzt im Server angekommen.
So, das heißt, jetzt haben wir den Code lokal gehabt im Repository, haben ihn jetzt global bereitgestellt auf unserem VSO. Und der nächste Schritt ist es im Prinzip, wir wollen das Ganze natürlich auch auf Azure gleich bringen. Das machen wir ja ganz schnell
noch. Hast du mein Lieblingsfeature gesehen, diese Punkte davor? Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Fehler meiner Grafikkarte oder so, ja. Bis ich gemerkt habe, die Anzahl der Dateien, die ich ändere, beeinflusst, wie dick der Punkt ist. Ne?
Das ist
dünner Punkt, eine Datei geändert, ganz fetter Punkt, mehr als 10 Dateien geändert. Grandios, klein, aber fein. Ja, ich bin
Azure schon Webseite da. Bauen.
Sehr freundlich, ja. Hm?
Mr. Demo?
Eine neue Webseite soll her. Wir sind jetzt bei Azure, ne, schon mal gesehen vielleicht. Das ist ja das große Rechenzentrum. Quick Create, was will ich haben?
Genau.
Tech Summit Berlin.
Wir finden jetzt sozusagen
einen
Platz für unsere Webseite.
Die ist ja sogar gratis, ne? Hier, ja. Free Account.
Genau. So, der nächste Schritt ist, wenn wir jetzt im Prinzip die Webseite sozusagen erstmal leer erzeugen, wollen wir ein Continuous Deployment aufsetzen. sodass wir Änderungen, die wir einchecken und über VSO deployen, direkt auf die globale Webseite bekommen.
Wir machen es ein bisschen extrem. Ne? Nach jedem Einchecken geht es schon direkt auf die Webseite. Wird man vielleicht nicht bei jedem Projekt machen, aber es bietet sich an.
Cycle Time eine Sekunde sozusagen. Wir machen
jetzt hier extrem. Seite wurde angelegt. Setup Deployment from Source Control. Man kann bestimmte Provider aussuchen, wie zum Beispiel Visual Studio Online oder auch lokale Git Repositories. Jetzt muss ich mir noch merken, wie mein Account heißt. Das muss man einmal autorisieren. Das ist dann so ein Workflow mit vielen Sicherheitsabfragen. Da brauchen wir ein paar Sekündchen.
Das passt schon. Wir sind da hochsecure.
Hochsecure, waiting to authorize. Jetzt wird er sich mit meinem Account einloggen und mein Account wird mich fragen, möchtest du dieser fremden Ressource namens Azure Webseite die Rechte geben, dass sie Deployment machen darf und auf Builds zugreifen darf? Ja, ist erlaubt. Die richtet mir jetzt automatisch auch eine Build-Definition ein, stellt die schon mit Continuous Integration ein, ich muss da nichts mehr tun. Ab dem nächsten Check-in geht es direkt auf die Webseite von Azure.
Das ist das Online-Warten. Aber es geht immer noch schneller, als die Box zu installieren. Wenn man einfach noch nicht mal bei dem Readme.
Guck mal, einfach mehrfach drücken, das hilft auch immer.
Ey, ist gut. Mhm.
Ja. Wählen Sie Ihr Teamprojekt aus. Ich hatte das Projekt Tech Summit Berlin genannt. Wonach ist diese Liste sortiert nochmal genau, Chris?
Gute Frage. Nächste Frage.
Ich glaube, nach dem fünften Buchstaben habe ich, glaube ich, rausgefunden.
So liebe ich das. This page will refresh soon. Wir machen nur noch Videos.
Ha, fertig. Projekt ist gelinkt. Jetzt gehen wir hier rein. Ich feuere das einfach mal manuell schon mal los, damit das Deployment einmal durchgelaufen ist.
Ihr seht
so, Tech Summit Berlin unterstrich CD Continuous Deployment hat er jetzt für mich angelegt. Das habe ich nie gemacht.
Ja. Das heißt, wir haben eine Bilddefinition, wo wir direkt, der populiert alles, wo muss das Ding hin und so weiter, muss ich mich um nichts kümmern.
Und auch als Build-Server wird der sogenannte Hosted-Build-Controller verwendet, läuft also irgendwo auch in der Cloud und der wird es dann auf die, in dem Fall jetzt Azure-Webseite deployen. Ja.
Also außer Visual Studio haben wir bis jetzt nichts lokal bei dir benutzt.
Genau.
So. Lass uns mal, während der seine Aktion macht, den gucken wir uns dann später an, lass uns ganz kurz in unser Backlog gehen. Das Backlog, ein zentrales Element für agile Teams, wenn es um Planung geht, hat jeder in irgendeiner anderen Weise. Vielleicht ist es heute noch Excel oder eine einfache Liste. Und wir haben zwei Teile. Wir haben auf einer Seite diesen Backlog Explorer, nennt sich das Ding, das ist die linke Seite. Und wir haben jetzt hier im Prinzip ein ganz reines, flaches Backlog, so wie man es kennt, wo man auch relativ schnell neue Backlog-Items hinzufügen kann. Wir wollen die priorisieren, hoch und runter. Kannst du mal kurz zeigen, wie man
das Backlog ist auch für jeden sichtbar, ne? Das ist auch entscheidend. Das ist also auch wenn ich keine Lizenz habe, Stakeholder-License, Stichwort, ist es auch sichtbar.
Ja.
Und dieses Hoch- und Runterschieben würde halt ein Projektverantwortlicher wahrscheinlich übernehmen.
Richtig. Genau. Vielleicht gucken wir uns auch mal ein Work-Item an. Das ist ein Backlog-Item. Das war einfach mal vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben, so sieht man, das ist einfach eine Form, wo wir entsprechende Informationen ablegen können zu diesem PBI entsprechend. Der nächste Schritt ist im Prinzip, genau. Wir kommen da nochmal drauf zu sprechen. Wolltest du was ganz Bestimmtes sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich Daten da drin habe. Ja.
Ich wollte sagen, dass du Daten drin hast. Vielleicht kurz zur, wir sehen jetzt hier oben Backlog-Items und dann gibt es oben drüber sowas wie Features. Features, im Backlog möchten wir vielleicht eine Hierarchie haben. Und was wir automatisch mitliefern, ist nur ein Feature-Work-Item, was wir noch dazu gepackt haben, was mir es erlaubt, sozusagen nach Features sozusagen oder Backlog-Items zu gruppieren unter Features. Also Feature A, Backlog-Item X und so weiter. Leg's doch mal eins an, dass wir das mal gruppieren können, dass wir ein Feature haben. Das ist ein anderes Work-Item einfach, genau. Dass wir so eine Hierarchie bekommen. Machen wir vielleicht noch ein zweites, oder? Oder ist das zu viel? Perfekt. Das passt für uns gut, da müssen wir was mitarbeiten, genau. Ja, langt.
Nee, no.
Okay. Hast nicht noch einen? Ich meine, wir haben sowieso schon keine
Klar,
Zeit.
Klar,
wir haben ja. Ja, gut. Dann gehen wir einfach mal auf die Features oben, dass wir mal den Fokus auf die Features sehen. Nee, das machst du was anderes, oder?
Ich habe es schnell schon gemappt ein paar, damit wir was zu sehen bekommen.
So. Also jetzt sehen wir im Prinzip hier die Features. Wir können die Features auch im Prinzip in Priorität hoch und runter schieben. Interessanterweise kann ich, er hat es schon das Mapping durchgeführt, kann ich mir auch hier oben durch einen einfachen Klick dann anzeigen lassen, die Hierarchie. Jawohl. Das heißt, hier sehen wir dann im Prinzip, welche Backlog-Items unter welchem Feature sind. Ich kann auch von hier aus über das Plus dann sozusagen noch zusätzliche Backlog-Items aus der Ansicht runterbrechen. Ja? Das ist halt, wenn ich größere, komplexere Projekte habe. Ein flaches Backlog hilft mir nicht. Dann kann ich das so machen. Ich zeige ganz am Ende Scaled Agile Framework, also für wirklich große Teams mit 15 Teams, mit verschiedenen Backlogs, mit einer höheren Tiefe noch an der Stelle. Das zeige ich am Ende noch. Wir steigern uns ein bisschen noch, oder? Okay, Backlog. Das andere, was wir hier oben sehen, ist das Board. Vielleicht mal ein Wort zu dem Board. Wir sind mal auf unserem Back, das ist ein Kanban-Board, was wir mitliefern. Man sieht hier im Prinzip die Backlog-Items und die Spalten definieren im Prinzip den Status, den das Work-Item annehmen kann. Ja? Und ich kann die im Prinzip hin und her verschieben und somit auch den Status ändern. Ein Kanban-Board, die Idee dabei ist, ich will es nicht zu tief reingehen, aber ist zu sehen, ob wir zum Beispiel in einem bestimmten Bereich approved oder committed zu viele Work-Items haben und sich dann alles stapelt. Ja? Und das gibt also eine ganz andere Transparenz. Und das ist für die Backlog-Ansicht. Customized Columns bietet mir eine Möglichkeit, sehr dynamisch sozusagen dieses Board anzupassen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir haben ein Committed State, was in dem Scrum-Template heißt, hey, wir als Team setzen das jetzt gerade um. Wir könnten den nochmal teilen und sagen, hey, wir haben zwar Committed und QA wegen mir verifiziert. Ja? Vielleicht legst du so mal ein State an, dann können wir das dynamisch tun. Und der... Jetzt haben wir zum Beispiel in Progress, also Approved, in Progress, in Verification, aber die beiden hinteren sind alle bei dem Work-Item-State committed sozusagen gemappt. Und wenn wir das jetzt abspeichern, sehen wir das auch gleich. Das ist also eine dynamische Art, letztendlich dieses Board zu erweitern und das können wir ab jetzt entsprechend auch nutzen. Schieben wir was rein? Sehr schön. Wenn wir jetzt oben mal kurz auf das Burndown gehen, oder das Chart, das ist nicht das Burndown,
das ist Burn-Up
der Burn-Up eher. Dann sehen wir auch, dass im Prinzip in Verification sich auch in den Reports sozusagen dann wiederfindet, dynamisch. Wenn wir da, also wir wollen es relativ einfach machen an der Stelle.
Relativ einfach, die unterschiedlichen Nuancen der Farbe Blau dann in den eigenen Spalten wiederzufinden, ja.
Das ist super, oder?
Das ist herrlich, ich mag Blau.
Der Beamer macht es einfacher. Ist alles blau.
Alle Wolken sind blau.
Genau. Gut, Kanban-Board, Customized Columns, was wollen wir noch machen? Wir gucken mal.
Was mir noch besonders gut gefällt, wir haben ja hier dieses Backlog und es ist jetzt überschaubar, es hat knapp 20 Elemente. Im richtigen Leben wird es natürlich irgendwann viel, viel größer. Es gibt ja so eine Reihe von Strukturierungselementen, vielleicht sehen wir auch gerade nur ein Modul und nicht eben das Backlog von allem. Zum anderen kann ich auch mit Tags arbeiten, so eine Art Schlüsselwörtern. Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich will es irgendwie lose für mich kategorisieren, die Tags werden auch mittlerweile in jedem Client unterstützt, in Excel und so weiter. Das heißt, ich kann einfach Schlüsselwörter hinzufügen, zum Beispiel, das plane ich in der Version 1.0 meiner Software auszuliefern. Oder das ist ein besonders wichtigeres Feature, High Priority. Vielleicht habe ich auch einen Lieblingskunden, der das haben möchte, Customer X. Und danach kann ich dann filtern. Genau.
Text ist auch eine sehr dynamische Art. Wenn wir Text nicht nutzen, räumen wir es auf dann sozusagen wieder, um im Prinzip Filter noch in der Ansicht gleich zu ermöglichen.
Ich habe vielleicht mehrere Frontends, kann dann sagen, welches der Product-Backlog-Items sich nur auf den mobilen Client oder nur auf die Webseite auswirken. So kann ich mir das selbst zusammenverwalten und in der Regel arbeite ich dann immer nur mit einem Subset der Daten, der mir gerade sinnvoll erscheint.
Gut, das sind jetzt mal so ein paar Basics in dem Bereich. Auf der linken Seite, was wir noch vergessen haben, ist, wir haben hier eine Liste von Sprints. Wir können unsere eigene Kadenz, also unsere Takt sozusagen, können wir konfigurieren, wann starten die, wann enden die, mache ich 2 Wochen, mache ich 3 Wochen, mache ich 4 Wochen, mache ich 1 Woche. Das ist, könnt ihr selber definieren. Und typischerweise werfen wir natürlich dann von so einem Backlog unsere Work-Items in den Sprint rüber. Ja? Das kann man bei Drag-and-Drop an der Stelle machen. Und dann können wir theoretisch mal in so einen Sprint einfach mal reingehen und dann sind wir sozusagen im Sprint-Planning für das Team. Das Team kann jetzt hier im Prinzip die verschiedenen Backlog-Items dann runterbrechen mit Tasks. Teams, die ohne Tasks arbeiten, lassen es einfach. Ja? Wer arbeitet ohne Tasks? Das ist mal so eine Frage. Wer macht nur auf Backlog-Item-Ebene? Es gibt Teams, die das machen. Ja, da hinten haben wir 2. Und der Rest, was macht der? Gar nichts. Oder die andere. Oder es melden sich mal alle, für die mit Tasks arbeiten. Und der Rest entwickelt keine Software. Jetzt haben wir es. Okay, die Logik stimmt. Gut, so lassen wir es. Was hast du denn gemacht?
Ein paar Tasks angelegt, genau.
Alles klar, so. Also Task kann man runterbrechen. Vielleicht noch zu erwähnen an der Stelle, wenn der Task angelegt ist, Remaining Work. Es gibt hier, bevor wir aufs Board gehen, sowas wie eine Kapazität. Ja? Genau. Das sieht man hier auf der Seite. Du musst noch in die Kapazität, glaube ich, reingehen und brauchst du ein Enddate. Genau, oh, mach das. Super.
Einwöchige Sprints habe ich mal eingestellt.
Alles klar.
Dann hast du jetzt nämlich hier die Kapazitätsberechnung für die Personen, die da sind.
Genau. Das heißt, wenn ich mit Tasks arbeite und da zum Beispiel Stunden hinterlege, dann kann ich hier sagen an der Stelle, wie viele Stunden arbeitet der Neno pro Tag an dem Projekt. Und dann kann er mir ungefähr anzeigen, ob das, was wir so ungefähr planen, passt. Ist alles optional. Könnt ihr machen, könnt ihr lassen. Wenn ihr ohne Tasks arbeitet oder ohne Stunden arbeitet oder die sind so klein, dann lasst es einfach weg. Ja? Und das bekommt man auf der rechten Seite dann relativ nett dynamisch angezeigt, wie ausgelastet das Team ist. Gut, Sprint Planning, wichtiger ist das Board. Ja, das ist so im Daily Scrum, ist es ganz typischerweise, entweder hat man es physisch an der Wand mit Zettelchen und so, kann man machen, ist super, wenn alle an einer Lokation sind. Hier kann ich im Prinzip auch so ein Board nehmen, es gibt ja schon so große Touchscreens, ne, da könnt ihr auch wirklich die Dinger nehmen und dann rüberschieben, kann man die Wege ein bisschen länger machen, damit ihr auch mehr Steps habt für euer Healthband. Ja. Und da kann man im Prinzip hier nach mehreren Optionen filtern.
Es gibt auch geheime Felder, ne? Hast du die geheimen Felder schon gesehen? Hier ist das geheime Feld, wer ist dran?
Ja, oh Mann. Ja.
Geheimfeld.
Genau, geheime Felder. Ja. Es gibt halt verschiedene Ansichten. Hier sieht man im Prinzip, was ist dem Neno schon zugeordnet. Kann ich also auf Personen beziehen oder halt auf die Backlog-Items beziehen. Gibt Transparenz. Gut, Sprint-Backlog war das, ne? Oder Sprint-Planning.
Oh, ja.
Was haben wir noch? Jetzt gehen wir weiter, würde ich sagen. Ja? Und zwar, jetzt wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie kann ich denn zum Beispiel, wenn ich ins Backlog gehe, meinen Kollegen eine Backlog-Liste schicken? Ja? Wie kann ich einfach Informationen mit meinem Team teilen? Ja? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, einfach per E-Mail Sachen zu verschicken. Ja? Das heißt, ich kann hier im Prinzip das ganze Backlog direkt verschicken. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was reinbringen. Zum Beispiel an mich schicken. Landet dann immer bei mir im Spam-Ordner, wenn du was schickst. Bis morgen erledigen.
Da ich es von Visual Studio Online schicke, kommt es von einer Microsoft-internen Adresse, die per Definition nicht in deinem Spam-Filter landet.
Ach. Er spammt mich immer zu, ne, mit seinen Demos. Ich kriege immer E-Mails.
Das sind natürlich Links, die dann auch direkt auf Visual Studio Online draufgehen. Also solange mein Kunde da ja Zugang drauf hat oder wer auch immer, wo ich das hinschicke, kann er sich das angucken.
Genau. Das Interessante ist noch, ich kann natürlich auch Selektionen betreiben hier auf der linken Seite. Also dass ich zum Beispiel nur einen bestimmten Teil verschicke. Also E-Mail ist relativ einfach. Die andere Struktur, die wir haben, wir sehen hier oben Backlogs und daneben ist Queries. Queries ist also Abfragen letztendlich auf Work-Items und mit denen kann ich auch eine Menge machen. Und da schauen wir mal rein ganz kurz.
Ich kann mir vor allem diese Liste auch gleich mitnehmen und sagen, daraus möchte ich mir meine Query anlegen.
Ja.
Das nennen wir mein Backlog-Query.
Genau.
Und die kann ich für mich oder für alle abspeichern schon mal. Shared-Query für alle im Team, My-Query nur für mich sichtbar.
Genau.
Und kann dann entsprechend rübergehen und dann schaltet er auch um in die Queries-Ansicht in genau dieselbe Query. Und hier kann ich auch mehrfach Selektion machen, den Status verändern, Dinge jemandem zuweisen, wohin schieben.
Genau. Also mit Queries fängt man dann wirklich an zu arbeiten und sich eigene, ja, sag ich mal, Abfragen zu definieren, die man dann mit dem Team teilen möchte. Und dann kann man direkt auf diesen Scope gucken, zum Beispiel für ein Feature A oder Feature B, wo man sagt, hey, das wollen wir, oder Bugs mit einer bestimmten Priorität, das wollen wir dann direkt sehen. Okay? So, da kann man hier auch in dem Query Editor kann man einige Dinge dann noch anpassen. Das heißt, da kann ich auch sehr dynamisch noch ein paar Felder hinzunehmen oder also welche Spalten möchte ich dabei haben oder nach anderen Aspekten filtern. Nett ist dann, Excel liebt jeder, ja, nicht jeder, aber wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit mit Excel, mit der Excel-Integration auch im Prinzip genau solche Queries zu bearbeiten oder die Daten zu bearbeiten in Excel und sie wieder zurück zu publizieren. Das heißt, ich kann also auch wirklich Excel als Tool, als Frontend nutzen, um meine Arbeit zu manipulieren.
Das Mausrad.
Bist du überfordert mit dem Mausrad?
Sollte man abschaffen, das Mausrad.
Wieso?
Zumindest für diese listenartigen Ansichten.
Gut.
Hier drin hatten wir die Daten eben, ja. Excel muss einfach in jeder Demo einmal vorkommen, finde ich.
Findest du? Ja, das ist Nenos Wunsch gewesen. Ich hätte es weggelassen. Ja. wer arbeitet mit Excel?
Haha.
Neno hat
recht. Der Rest hat sie nicht getraut.
Nein.
Excel ist Weltmarktführer. 99% hätten sich melden müssen. Statistisch gesehen.
Statistisch gesehen. Okay. Jetzt will ich aber kein Excel mehr sehen, das ist gut.
Okay, genug Excel. Man muss kein Excel haben, aber man darf reingehen. Genau. Warum? Weil man in Excel natürlich auch mal eben eine Pivot-Tabelle draus machen kann. Man kann ein paar Charts drauf anlegen, wenn man es visualisieren möchte.
Richtig.
Es ist immer eine schöne zusätzliche Lösung, ja.
Zeig nochmal, wie man jetzt vielleicht aus so einer Query auch einen Chart bauen kann. Was wir ja sehen. Da oben haben wir den Bereich Chart.
So, jetzt habe ich es erstmal verschoben. Ich muss es erstmal verschieben, sonst wird das nichts mit den Charts.
Genau. Das heißt, wir können an so einer Abfrage, können wir auch gleich einen Chart dran pinnen. Das ist die Idee. Das heißt, der Container ist die Abfrage, wo ich den Inhalt definiere. Und jetzt definiere ich einen Chart. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Snapshot-Charts, die einen aktuellen Status sozusagen wiedergeben. Und es gibt Trend-Charts, einfach, wo ich dann über die Zeit die Entwicklung mir anschauen kann. Machen wir einfach mal ein Line, das Langdicke. Nur mal die Idee. Wir nennen das sozusagen Ad-Hoc-Reporting. Relativ einfach soll es sein, mal was zu visualisieren, einen Trend zu visualisieren. Es gibt natürlich noch die ganzen Reporting-Services, wo ich noch mehrere Dimensionen miteinander verknüppeln kann. Aber das machen wir hier erstmal auf Queries. Das Nette ist, ich kann jetzt hingehen und im Prinzip genau diese Charts auf die Homepage sozusagen pinnen, sodass mein ganzes Team das sehen kann. Das heißt, ich kann dann die Sachen zur Verfügung stellen, auf dieser Homepage, die wichtig sind, die dem Team wichtig sind, die auf den ersten Blick, sage ich mal, erscheinen sollen. Das ist eine Idee. Es soll relativ einfach sein an der Stelle. Wir haben jetzt einen zweiten großen Block, das ist Kommunikation. Ja? Wenn agile Entwicklung ist viel Kommunikation. Wenn man es nicht macht, wird es manchmal schwierig, ja, im Team. Und es gibt ein Team Room, da wollten wir ganz kurz mal zeigen. Das ist eine Möglichkeit im Team, sich sozusagen aktuell zu bleiben, was passiert eigentlich in meinem Team-Projekt. Schreib mal so ein paar Sachen, was hast du denn reingehauen?
Du siehst jetzt vor allem alle Änderungen, die ich gerade auf dem Backlog gemacht habe, weil ich die unter die Überwachung hinzugefügt habe. Heute wurde viel auf dem Backlog gemacht.
Genau. Was ich hier sehen kann, ich kann definieren sozusagen, welche Events soll in diesem Teamroom sozusagen abgelegt werden. Das sind Check-ins, das kann ich also selber definieren oder Builds. Und ich kann zum Beispiel sagen, ey, ich gucke jetzt da rein, oben kann ich das Datum auswählen, da kann ich sehr gut sehen, was ist in meinem Team passiert, auch wenn ich vielleicht mal nicht da war. Ist vielleicht schon ein Defekt eingecheckt worden, der für mich wichtig ist, ein Bug oder solche Geschichten. Das kann man hier sehr, sehr gut abbilden. Zweite Funktionalität, die für mich persönlich nicht ganz so wichtig ist, man kann natürlich auch so eine Art Messaging mit Posts sozusagen etablieren. Also man kann
chatten,
neudeutsch chatten. Wir sollten vielleicht WhatsApp einbinden. Ja, dann sieht meine Frau auch, was ich mache.
Und das sind natürlich alle Links an den speziellen Stellen. Also die Idee ist tatsächlich, dass ich aus mehreren Stellen im TFS Informationen an einer Stelle mal konsolidiert sehe. Nur ich muss nicht in die Builds gehen, in die Versionsverwaltung gehen, in die Work-Items sehen. An der einen Stelle sehe ich, was ist in der letzten zwei Stunden passiert, wo ich auf Mittagspause war. Ist ein Build gelaufen? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Gab es einen neuen Bug, den jemand angelegt hat? Hat jemand eingecheckt? Gab es einen Code-Review? All das an einer Stelle.
Richtig. Haben wir einen Code-Check-In irgendwo, einen Commit?
Hier sind Check-Ins,
ja. Wollen wir mal reingehen ganz kurz?
Klar, wir können uns hier irgendwie eins der Commits hier angucken. Ja,
geh mal in so einen Commit rein. So, das Interessante, was wir hier noch machen können, ist, wenn wir einen Code-Change sehen, der in dem Commit gemacht worden ist, können wir den kommentieren. Ja? Und das heißt, wir können sozusagen irgendwas reinschreiben. Und der wichtigste Punkt, wieso das genau, das passt, ist da drüben dieser kleine Haken, der am Ende ist. Was kann man da machen, Neno?
Genau, die Kommentare sind erstmal ganz nett. Wir kommentieren einfach irgendwelche Stellen. Das ist wie so ein gelber Zettel. Wir sagen, über die Stelle wollen wir nochmal sprechen. Hier will ich nochmal ein Code-Review machen. Die müssen wir nochmal aufräumen, wenn mal Zeit ist. Damit es aber nicht verloren geht, die Diskussion, mache ich wieder ein Backlog-Item draus. Ein Bug oder ein Product-Backlog-Item landet wieder auf dem großen Backlog, wird wieder normal verplant, wie alles andere auch. Die Diskussion ist nett, aber irgendwann muss daraus ein Item erzeugt werden, damit man nochmal zur Aktion übergehen kann.
Okay. Ein anderer Aspekt, den wir ganz gerne nochmal, hier sieht man das schön, da kann man dann im Prinzip direkt draufklicken. Wir haben am Anfang in dem ersten Slide über Feedback gesprochen. Wer kennt Visual Studio User Voice? Wie findet ihr das? Ist gut, oder? Ich sehe eine Hand, die macht so, die anderen denken sich's. Visual Studio User Voice benutzen wir und es ist ja User Voice. User Voice ist eine andere Plattform, die es uns ermöglicht, sehr, sehr einfach von unseren Kunden Feedback zu Features zu bekommen. Es funktioniert im Prinzip so, ich stelle selber einen Feature-Request rein oder eine Idee rein und andere, also die Community, kann die voten. Ja? Das heißt, ihr könnt dann sagen, hey, finde ich gut, deswegen hier, rename projects in TFS. Ja, das ist so, das, ich nehm die Packung nochmal in der Hand. Ja? Einfach um das nochmal. Dieses Feature ist noch nicht drin, noch nicht, sage ich ganz bewusst, weil in dieser Packung jemand schlau ist, das so designt hat, dass es schwierig ist, es umzusetzen. Ja? So, deswegen ist es Legend. Ja? Weil man merkt es 10 Jahre später noch im Produkt. Und ihr habt bestimmt auch das eine oder andere Produkt, wo ihr solche Fälle findet. Das weiß ich. So, aber wir lösen das Problem für euch. Promise. An der Stelle. Also zumindest mal schon mal an der Review. Ja? Das heißt, der erste Schritt ist getan. Und jetzt können wir Visual Studio User Voice auch für uns benutzen, nämlich in Visual Studio Online. Wir wollen unser eigenes Visual Studio User Voice bauen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Integration zwischen Visual Studio Online und Visual Studio User Voice geschaffen. Das heißt, ihr baut eure eigene User Voice Seite, also ihr konfiguriert sie, ihr konfiguriert die Synchronisation zwischen dem VSO-Account und User Voice. Und jetzt wollen wir gleich über die User Voice Seite aus so einer Idee ein Backlog-Item machen mit Visual Studio, wo wir dann sozusagen sagen, da wollen wir das Ganze an der Review bringen. Super, du bist toll.
Ich bin Kunde.
Du bist Kunde? Das ist ein Kunde.
Ich bin per Definition toll.
Ah, ja, gut. Ich stelle mich mal hinter Ihnen, der Schatten ist so groß. Gell? Kannst du mal kurz ins Visual Studio User Voice gehen und ein Backlog-Item mit unserem Teamprojekt zünden? Genau. User Voice ist eine eigene Plattform und da habe ich im Prinzip hier die Möglichkeit, da ist jetzt im Prinzip die Idee, die wir gerade hatten, und jetzt kann ich im Prinzip die, was machst du denn da? Genau. Man kann jetzt aus der Idee heraus sagen, man schaut sich die Ideen an, weil das ist eine Menge, auch bei uns auf Visual Studio User Voice, und jetzt kann ich im Prinzip ein Work-Item erzeugen in meinem VSO-Account. Ich sage, das ist mir jetzt wichtig, da wollen wir dran arbeiten, weil 500 Kunden sagen, das ist uns wichtig. Erzeugst ein Backlog-Item und kannst das sozusagen tracken. Ist eine andere Art der Interaktion. Ja? Wir gehen also sozusagen aus dem Development-Zyklus raus und holen uns noch andere Möglichkeiten, mit Kunden zu interagieren. Das ist ein Beispiel dafür, für die Integration. Ja? Und das heißt, Visual Studio Online ist nicht ein abgeschlossenes Paketchen, wo ihr nur das nutzen könnt, was drin ist, sondern wir bauen immer mehr Integration zu anderen Systemen, um die Daten fließen lassen zu können. Und dass ihr das Prinzip an einer Stelle habt. Gut, jetzt haben wir ein neues Work-Item. Und
also die Integration meldet sich auf beide Seiten an. Wenn ich irgendwas am Work-Item ändere, meldet er zurück an User Voice, gab eine Statusänderung im TFS und dann kann ich beschließen, was ich mit dem User Voice-Item mache. Es sind aber zwei getrennte Schuhe. Also ich kann überlegen, wann ich dem Kunden wirklich sagen will, ja, es ist wirklich erledigt, wird nicht automatisch passiert, aber ich werde informiert auf der User Voice-Seite.
Absolut.
Genau.
So. Ein anderes Thema ist Storyboards. Das ist hier schon relativ prominent, sage ich mal, in dem Work-Item. Storyboard, wer benutzt Storyboards heute schon für sich, um Anforderungen zu visualisieren? Also einmal, wer weiß nicht, was ein Storyboard ist? Der Rest? Okay. Nino, was ist ein Storyboard?
Ja, es geht um eine Art Konzepterstellung. Und zwar, solange uns noch nicht genau klar ist, was bei rauskommen soll. Bevor ich einen Entwickler mit etwas beschäftige, will ich es kurz als High-Level-Konzept aufmalen. Wirklich, dass der Kunde sich vorstellt, er hat die Software vor sich und dann sagt er, so wollt ihr das umsetzen? Nee, eigentlich meinte ich das ganz anders. Bevor wir es programmiert und getestet haben und uns richtig viel Mühe gegeben haben. Einfach diesen Aha-Effekt. Wenn ich selber Kunde spiele, ich weiß nie, was ich will. Aber wenn ich es sehe, weiß ich, was ich nicht wollte.
Richtig. Schon mal die Erfahrung gemacht?
Nie.
Es ist genauso, wenn man Auto kauft. Ne? Wenn man sieht, weiß man, das will ich nicht haben. Aber wenn ich fragen würde, was willst du
denn? Die Farbe sah online so gut aus. Ja,
genau. Okay, PowerPoint ist ein Weg, relativ effizient und einfach, und es ist wichtig, dass es einfach geht und schnell geht, Storyboards oder Mockups, visuelle Mockups zu bauen. Punkt. Wir haben auf der rechten Seite eine Storyboard Shape Library, die könnt ihr erweitern. Da gibt es auch verschiedene Shapes, auch fürs iPad oder andere Plattformen, sodass man relativ schnell, sage ich mal, ein Storyboard zusammen scribbeln kann und die Intention kommunizieren. Wir sind immer noch beim Thema Kommunikation. Ein Storyboard ist bei uns de facto bei jedem Feature fast dabei. Wenn wir bei uns intern, wir machen das meiste mit Storyboards, wir hatten früher 2005 Word-Dokumente, die waren so lang, wenn ich sie ausdrücken würde, ich könnte mal eins mitbringen, könnte man hier so ausrollen. Heute hast du vielleicht einen One-Pager noch mit irgendwelchen Details, aber das meiste ist das Storyboard und der Rest macht das Team. Spezifikationen funktionieren anders. Das heißt, was will ich machen? Ein Storyboard gibt dann eine sehr, sehr gute Idee. Um das mal zu zeigen, wir haben uns für unser Work-Item schon eins fertig gemacht, wie das aussehen könnte, was es nicht zum Beispiel in Visual Studio gibt momentan im Team Foundation. Das ist ein Storyboard, ja, das ist gemockt, gibt es noch nicht. Und jetzt möchte ich gerne mein Product Backlog einen Filter ansetzen. Ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier einen Filter nach Assigned To. Ja. Die beiden kennt ihr vielleicht. Vielleicht hätte ich die Bilder rausnehmen müssen, aber passt schon. Morpheus, der ist gut. Matrix. Jetzt kann ich das hier umstellen und dann hätte ich zum Beispiel einen Filter nach Features. Und dann würde sich das so habe ich jetzt ein Feature, wie ich es mir vorstellen könnte. Hätte ich das jetzt versucht, euch in einem Word-Dokument zu beschreiben, hätte ich euch geben können, ausdrucken können, hätte ihr länger gebraucht, oder? Das war's schon. Ja? Machen wir es so oder machen wir es nicht? Keine Ahnung. Ist eine Idee, ist noch nicht im Produkt drin.
Und man muss auch sagen, es geht um diese Idee, die hier kommuniziert wird. Ne? Wie soll es ungefähr aussehen? Wie soll der Ablauf sein? Die genauen Details von der UI werden die Entwickler wahrscheinlich ganz anders am Ende gelöst haben. Genau. Also die meisten eurer Storyboards sehen nicht UI-mäßig so aus, wie es später im Produkt aussieht, richtig, sondern nur die grobe Idee, der Gedanke, die Problemlösung.
Kommt einer noch?
Bin ich auf der 2 oder auf der 3? 2, ne?
3. Ich muss eigentlich nur 2
Nummern merken. Warum bin ich denn auf der 3?
Ja, du bist es nicht gewohnt.
War die 1 schon vergeben?
Genau, weil die 1 vergeben ist, das bist du nicht gewohnt.
Ja, ich weiß.
Ich will immer nur die 1 haben.
So ist es. So, wir haben jetzt das Storyboard bei dir gesehen, das hätten wir jetzt hier dran verknüpft. Das speichern wir natürlich irgendwo ab, wo alle draufkommen.
Richtig.
Auf ein Netzlaufwerk, auf OneDrive, auf irgendwas.
OneDrive, Dropbox, natürlich, wenn ich in der Cloud bin, lege ich es in der Cloud ab, dann kann jeder darauf zugreifen. Da muss man auch nichts machen. Wir haben bis jetzt noch nichts lokal abgelegt.
Also es wird nicht unbedingt direkt im TFS abgespeichert. Ich brauche immer noch eine zweite Ablage, wo vielleicht auch andere Leute noch draufkommen, wo ich vielleicht meinen Kunden drauf lasse.
Natürlich kann ich ein Attachment bauen, aber meine Empfehlung ist es im Prinzip, es auf Dropbox oder wo auch immer, oder auf OneDrive abzulegen. Gut. Jetzt hätten wir eigentlich nicht genug Zeit.
Doch, wir sind super in Zeit für unsere Verhältnisse.
Ja, schon. Wir haben ja sowieso eine halbe Stunde mehr eingeplant, weil wir festgestellt haben, wir wollten keine Kaffeepause, oder? Dann komm, dann zeigen wir noch was Cooles.
Kaffee wird überbewertet. Okay, zurück zum Code. Wir haben ja Continuous Integration, alles, sprich jede Änderung, die ich jetzt mache, wird sofort hochgeladen. Eine Änderung, die ich machen will, ich will ja wissen, wie die Leute mit meiner Software interagieren. Ja? Ich will ja Metriken, Telemetrie zurückhaben. Dafür gibt es einen Dienst im Rahmen von Visual Studio Online, der heißt Application Insights. Und der passende Befehl heißt deshalb auch Add Application Insights Telemetrie. Und oh mein Gott, der Account ist schon wieder abgelaufen. Alle 15 Minuten muss man sich hier neu anmelden.
Ja, wir arbeiten noch dran. Aber du musst ja auch ein bisschen was machen. Ja. Also die Idee ist, wir haben jetzt, sage ich mal, Feedback gibt es ja, es gibt mehrere Arten von Feedback. Aus. Es gibt Telemetrie-Informationen, die ich, sage ich mal, programmatisch abgreife. Also Crashs zum Beispiel von Visual Studio ist ein Beispiel. Wer dieses kleine Häkchen setzt beim Installieren von Visual Studio, bekommt, dann kriegt er uns einen Crash-Dump. Und die Dinge können wir so, sage ich mal, magisch lösen, ja, wenn wir genügend Crash-Dumps mit dem gleichen Stack kriegen. Ja. Es gibt aber zum Beispiel auch Monitoring. Das heißt, also ich muss mir eine Applikation, eine Cloud-Applikation, wo ich sehen muss, okay, was ist der Status von meinem Service? Da brauche ich Informationen.
Alle 15 Minuten fliegt man aus diesem Dienst raus, aus Sicherheitsgründen. Gut. Wenn man im Urlaub Application Insights einschalten möchte, hat man besser seinen Authentifizierungscode dabei.
Aber hallo. Gut, auf Deutsch, Application Insight ist eine Plattform, im Prinzip dieses Monitoring und Telemetrieinformationen von meiner Applikation zu ermöglichen. Das ist wieder eine andere Art von Feedback, die wir dann einfließen lassen können auf unser Backlog. Ja, welche Dinge sind wichtig, Defects erzeugen oder halt auch die Nutzung.
Und das Schöne ist, was wir hier gleich machen, es ist eigentlich egal, dass wir Application Insights nutzen wollen. Wir wollen natürlich Telemetriedaten, aber wir wollen vor allem auch einfach eine Änderung machen. Eine Änderung im Code, die automatisch hochgespielt wird und wir wollen sie auf einem etwas anderen Weg machen. Wir arbeiten ja lokal mit Git. Und dann arbeitet man meistens so, dass man sich einen neuen Feature-Branch lokal anlegt, dort die Änderungen macht, man kann dann mehrfach einchecken und dann nehmen wir diesen Feature-Branch, ziehen den um auf Visual Studio Online und dort arbeiten wir dann weiter.
Wann hast du mal ein modernes Telefon? Dann
pass auf, ich zeig dir mal einen Geheimtrick, das kriegen wir gleich hin.
Okay, Geheimtrick. Soll ich mal gucken in deinem...
Ja, alles gut, wir können auch so rein.
Den kann man auseinanderschieben.
Ich habe ja einen Plan B für solche Geschichten. Tatsächlich ist es so, dass dieses Refresh-Cookie relativ häufig sich verabschiedet. Das ist also ein bekanntes Phänomen, sage ich jetzt mal.
Ist das so?
Mhm. Gut. Macht aber nichts.
Wollen wir einen anderen Code-Change
einstecken? Wenn man mit der Cloud arbeitet. Ja, wir können erstmal irgendeinen Code-Change einstecken.
Weil das ist ja Application Insights...
Dauert ein bisschen länger. Genau, nehmen wir erstmal hier ein. Ich tippe jetzt mal irgendwo Version 1.0 auf die eine Webseite, check das schon mal ein.
Genau.
Und das Schöne ist eben bei diesem Einchecken, dass ich hier jetzt wählen kann, wohin ich einchecke. Den Master, den Hauptbranch, ne? Ich möchte jetzt erstmal ausprobieren. Ich nenne das bewusst Feature 1 Branch. Fischer einsparen. Den erzeuge ich mir nur lokal, den sieht kein anderer außer ich selbst. Und dahin checke ich jetzt ein. Nur für mich. Und nur für mich bleibt aber nicht lange nur für mich. Jetzt muss ich diesen Branch, vielleicht checke ich mehrfach ein, bis ich zufrieden bin. Jetzt will ich, dass der auf dem Server verfügbar ist. Dann will ich in eine Art Code-Review, dass die Kollegen sagen können, ob sie meine Änderung auch zu gut fanden. Und erst dann landet das im Hauptbranch und fließt auf unsere Webseite. Also es ist ein integrierter Feature-Branch und Review-Workflow eigentlich.
Absolut.
Das ist eine schöne Sache. Nur wie kriegen wir jetzt diesen Branch dahin? Wir müssen die richtige Seite finden. Und zwar ist das die Branches-Seite. Unpublished heißt nur für mich lokal. Rechtsklick, Publish Branch. Diesen Branch jetzt wirklich auf dem Server verfügbar machen, nicht nur für mich. Jetzt lädt das gerade hoch, meine Änderung. Jetzt ist es auf dem Server angekommen. Dann gehen wir nochmal gleich auf unsere Code-Seite zurück hier. Ja, wollen wir die richtige nehmen. Wir haben hier auf zwei verschiedenen Projekten gearbeitet. Und nun werden wir hier bei Code feststellen, es gibt zwei Branches. Schön auch hier, ich sehe sofort die Unterschiede zwischen zwei Branches. Er sagt mir, der Feature 1 Branch ist ein Schritt voraus. Da ist ein Check-in, ein Commit mehr drin als in unserem Hauptbranch, den wir jetzt reviewen könnten, wenn wir wollten. Und die Abteilung Pull Request kümmert sich genau um diesen Teil. Ich als der, der den Feature 1 Branch programmiert hat, sage, liebes Team, ich stelle hiermit einen Pull Request. Guckt euch bitte meine Änderungen im Feature 1 Branch an. Und wenn ihr zufrieden seid, würde ich mich über einen automatischen Merge auf den Master Branch freuen. Jetzt wird mein Team informiert, die können sich auf der Webseite meine Änderungen jetzt angucken. Er versucht im Hintergrund schon einen automatischen Merge und guckt, ob er klappt. Jawohl, würde klappen, mein automatischer Merge. Er zeigt mir alle Änderungen nochmal an, wir können wieder Code kommentieren, wenn wir wollen. Bis die relevanten Teammitglieder sagen, wir sind dafür, ihre Unterschrift runtersetzen. Complete Merge, jawohl. Jetzt mergt er die Änderungen wirklich auf den Master. Master ist mit Continuous Integration definiert, Bildprozess läuft los, dauert ca. 3 bis 4 Minuten, dann sehen wir die Änderung gleich auf Azure Online.
So sieht's aus. Das ist die Idee von zusammenarbeitenden Toolchains, sage ich mal. Das habe ich toll gesagt.
Wollen wir weitermachen? Was? Toolchains? Ja. Meinst du vielleicht Werkzeugketten?
Genau, das meinte ich. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich so verloren. Ja. Deswegen machen wir es zu zweit.
Also, Zwischenfrage kam einfach zurückgehen. Wo hast du die Gummibärchen?
Ja.
Für Leute, die Fragen stellen?
Da. Genau. Wir haben, genau.
Statt der Frage Gummibärchen? Super.
Genau. Alles klar. Wir beantworten alle Fragen später, weil wir sowieso zu wenig Zeit haben. Ja. Die Schweißperlen auf Ninas Stirn sieht man schon leicht. Das haben wir gesehen ein bisschen. Ich werde es jetzt gar nicht weiter kommentieren. Also wir haben versucht, mal so ein bisschen das Zusammenspiel von einigen Komponenten zu zeigen, die für einen modernen Lifecycle interessant sein können. Der zweite Teil ist, wer Visual Studio User Voice oder User Voice generell mit Visual Studio verknüpfen möchte, hier ist der Link, wie es geht. Es ist relativ einfach, ich sag mal so eine Viertelstunde zu konfigurieren. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, sowas zu machen. Man kann sich das auch selber bauen natürlich, aber es ist im Prinzip fertig.
Also für die vor allem wollen, dass nicht nur Items erfasst werden, sondern dass meine eigenen Benutzer auch voten können, dass sie richtig sagen können, das ist mir wichtiger als das andere. Dafür ist User Voice sehr gut. Genau. Wenn ich nur das Backlog sharen will, das kann ich auch mit dem TFS mit Bordmittel. Ne?
Absolut.
Es geht wirklich um diese Voting-Funktionalität,
absolut,
wenn ich viele Kunden habe vor allem.
Genau. Modern Lifecycle at Scale. Was ich jetzt noch ganz kurz zum Abschluss noch bringen möchte, wir haben es jetzt relativ einfach gezeigt an einem flachen Backlog, vielleicht mit dem Feature, aber die Realität ist, wenn ich in einem Team arbeite, was ein bisschen mehr Funktionalität abdeckt, dann habe ich vielleicht mehrere Teams. Um da mal ein bisschen eine Idee zu bringen, wenn man sagt, hier ist agile Teams, die machen Continuous Integration, die haben ihr eigenes Backlog, das ist das, was wir gesehen haben eben gerade. Aber vielleicht habe ich 32 oder 36 oder 40 Teams, ja, die haben dann alle ihr eigenes Backlog. Und die wollen alle irgendwie in unserem Cycle, in unserem Continuous Delivery Modell, irgendwie wollen die alle zusammen Dinge shippen, zusammen. Ja. Und dann wird es nämlich auf einmal ein bisschen schwieriger mit Agilität in der Praxis. Ja. Und da gibt es sowas meistens wie ein Product Management, die haben ihr eigenes Backlog, wo die im Prinzip definieren, welche Dinge sollen diese Teams bauen und versuchen das Ganze auch zu synchronisieren, zu gruppieren. Ja. Und weiter oben gibt es nochmal normalerweise so ein bisschen abstrahierten Level, den man Portfolio Management nennt. Also das nennen wir jetzt Agile Portfolio Management. Das hat nichts mit dem Portfolio Management zu tun, was man auf Wikipedia findet aktuell von der Definition. Und da schaut man dann auf Investments. Dann schaut man, hey, da habe ich ein eigenes Backlog. Welche Investitionen sind top? Weil irgendwo muss ja auch mal der Entwickler bezahlt werden oder die Teams bezahlt werden. Und ein Management muss sich halt entscheiden, was wollen wir denn investieren? Das ist bei uns im Visual Studio. Wir haben so viele Ideen, wir haben Ressourcen und wir müssen entscheiden, was machen wir zuerst. Ja, das ist Softwareentwicklung in der Praxis. Und bei uns gibt es das auch genauso an der Stelle. für so einen Ansatz, es gibt ein ganz generisches Modell, das hat nichts mit Microsoft zu tun, das heißt Scaled Agile Framework, kurz SAFe. Da wird beschrieben, wir gehen jetzt nicht auf dieses Bild ein, keine Angst, ja, nehmt euch vielleicht hier unten den Link mit, wenn ihr es euch mal anschaut, da gibt es Trainings dazu und so weiter. Das ist ein generischer Ansatz, genau diese Herausforderung in einer agilen Welt anzugehen. Okay? Wir haben eine Integration gebaut für die, die SAFe nutzen möchten oder Komponenten aus SAFe nutzen möchten im TFS, gibt es im Prinzip ein entsprechendes Prozess-Template, was man sich runterladen kann, um im Prinzip genau die Konzepte sozusagen im TFS zu manifestieren. Ja? Und das sind zwei Sachen, die da, ich versuche mal, dieses Bild müsst ihr euch kurz mal merken. Jetzt also nochmal alles geben, so mental, ja, weil ich zeige euch das in der Demo gleich noch, wie das aussieht. Man hat Backlog-Items, dann hat man im Prinzip oben Epics, Features, User Stories und Tasks. Das heißt, über dieses Feature haben wir noch ein Epic, sind noch ein Epic gesetzt, also eine höhere Hierarchie. Und auf der anderen Seite hat man Mapping dazu zu den entsprechenden Teams. Das Portfolio-Team arbeitet hauptsächlich mit den Epics. Ja? Das ist dieser Investment-Level, den ich versucht habe, da zu zeigen. Die Features sind die sogenannten Program-Teams. Ja? Das ist vielleicht bei euch ein Produktbereich. Ja? Und hierarchisch, unter so einem Program-Team, hängen dann bestimmte Feature-Teams, die dann wieder aber mit User-Stories und Tasks arbeiten. Okay? Das ist die Idee dabei. Zeige ich euch. Habt ihr euch gemerkt, das Bild? Fangen wir ab, wie in der Schule, oder? Ich muss das on-premise zeigen, hier auf meiner kleinen VM. So, was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip der Bereich Epics. Ich bin sozusagen im Root. Ich arbeite jetzt mit dem Portfolio-Team. Dann kann ich mir unten drunter mal angucken, die Features entsprechend. Auch. So, oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weitergehen. Und da sieht man noch ganz kurz die Debug-Items, auch noch mit Tasks. Aber mein Team arbeitet prinzipiell an der Stelle nur auf dem Level Epics. Ja? Das ist das, wo ich das Portfolio-Team arbeitet mit den Epics. Das ist ihre Welt. Ja? Wenn die direkt auf Features gehen, ist das einfach leer. Die sehen die nicht. Will auch gar nicht, dass sie das sehen. Ja? An der Stelle. Jetzt will ich noch mal kurz zeigen, wie ist denn diese Teamstruktur runtergebrochen. Ne? Gehen wir mal in die Konfiguration schnell. Das ist ganz einfach. Und zwar sogenannte Areas. Und bei diesen Areas sehen wir hier im Prinzip die Teamstruktur. Das ist mein Portfolio-Team, das ist mein Program-Team und das ist ein Program-Team. Und unten drunter habe ich mehrere Feature-Teams. Okay? So, und dadurch kriege ich diese Struktur. Dann kann ich zusätzlich definieren, und wenn ich dann zum Beispiel sage, jetzt möchte ich aber mal in so ein Program-Team gehen, um das mal zu zeigen, nämlich die Fiber Suite, dann bin ich jetzt in diesem Program-Team. Die arbeiten mit Features, das ist denen ihre Haupt- Work-Item, mit denen sie interagieren. Die können sich gerne angucken, wie sie ihre Features runtergebrochen werden für die Feature-Teams, die in dem Kontext arbeiten. Ja, ich habe jetzt nicht so viele reingebracht. Oder die können sich auch angucken, dann mehr oder weniger unter welchen Investments ihre Features liegen. Das können sie machen. Aber sie arbeiten im Prinzip mit den Features. Und hier oben sehe ich den Pfad, wo ich mich befinde. Also oben ist das Portfolio-Team, darunter ist das Program-Team. Was ihr vielleicht schon gesehen habt, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch einen entsprechenden erste Milestones gesetzt für meine Release Trains, so nennen die das. Ja. Release Trains ist die zweite Dimension. Ich muss meinen Sprint setzen, wann will ich ein Produkt liefern. Zum Beispiel bei uns die Updates oder die Sprints sind 3 Wochen bei uns, der interne Takt. Wie bildet sich das ab? Da nochmal einen ganz kurzen Blick in die Config, und zwar über unsere Iterationen. Ich habe es hier mal ganz einfach gemacht. Ich habe also Product Improvement 1 bis X und so ein Product Improvement selber hat eine bestimmte Anzahl von Sprints. Ja? Für das Portfolio-Team sind die komplett egal, weil die sagen, wir investieren momentan in das Bereich, wir haben keine Meilensteine. Für das Produktportfolio-Team, für das Program-Management-Team sind die PIs wichtig. Ja? Wann liefere ich mit welchem Delivery welche Dinge aus? Für die Teams, die Feature-Teams, sind die Sprints wichtig. Ja? Und das kann ich dann entsprechend auch noch konfigurieren. Gut. Gucken wir noch einmal ganz kurz auf ein Feature-Team und dann denke ich, habt ihr die Idee verstanden, die dahinter ist. So sieht dann zum Beispiel ein Feature-Team, die arbeiten mit den Backlogs. Da kann ich dann auch ein Task jetzt drunter anlegen, habt ihr alles gesehen entsprechend. Und hier seht ihr auch, dass die Sprints sehen, richtig? An der Stelle. So, das ist also ein einfaches, wer so im Prinzip dieses SAFe adaptieren möchte, haben wir hier ein relativ einfaches, eine Möglichkeit mit dem Prozess-Template das zu adaptieren und die entsprechenden Artefakte zu bekommen, um das zu konfigurieren. Da gibt es eine End-to-End-Beschreibung, wie das geht. Das kann man so Step-by-Step machen. Ja, und das ist für größere Teams, um das abzubilden. Wir haben eine ähnliche Struktur übrigens, intern für unser Development.
Also sobald ich was etwas Größeres habe oder mehr als ein Team, muss ich mich ja irgendwie organisieren.
Richtig.
Und Safe ist eben ein recht generisches Mittel, wo sich jeder irgendwo wiederfindet. Nicht unbedingt hochoptimiert auf den einzelnen Fall, aber erstmal, dass man überhaupt mal ein Rahmenwerk hat. Optimieren genau. Kann man dann immer noch.
Gut.
Du gibst mir eine Minute noch, cool.
Ich gebe, ja, gerne
immer. Unser Deployment ist durchgelaufen. Es dauert nämlich knapp 4 Minuten, so ein Deployment, und ist da. Das bedeutet, die Änderung, die ich vorhin gemacht habe, ist auch auf Windows Azure Online. Wenn wir auf About klicken, sehen wir, dass ich da Version 1.0 eingetragen hatte. Und ich habe mittlerweile auch mein Login hinbekommen. Das heißt, das ist dieser Dialog, um Application Insights hinzuzufügen. Was Microsoft hier sehr wichtig war, ist, dass das ganz einfach ist. Ne? Das heißt, man sagt einmal, ich möchte hier auch Telemetrie, muss ich anmelden, das ist nicht so einfach.
Ja.
Dann sagt man, okay, dann rödelt es eine Weile und das war's. Ja? Ich muss es nur noch einchecken, ich mache nichts mehr. Und irgendwann gehe ich ins Azure-Portal und sage, okay, wer hat denn nun meine Anwendung genutzt? Was hast du mir zu berichten? Tech Summit Berlin, die wir vorhin angelegt haben. Ich habe mich jetzt einmal durch die Anwendung durchgeklickt. Der fängt an, jetzt hier schon so Metriken zu sammeln. Und irgendwo hier weiter unten, es ist so ein bisschen, wie man es von Google Analytics kennt. Ich sehe also, welche Seiten aufgerufen wurden, welche besonders langsam sind. Hier sehe ich die Top-Views, meine Homepage wurde 2x angesehen. Ein einziger User war bisher auf meiner Webseite. Juhu.
Ich hätte es mal mitmachen können.
Ich kann auch draufklicken, dann kriege ich Detailinformationen. Man kann so reindrillen. Ich sehe also, dieser eine User kam aus. Loading. Wo liegt denn Loading? Ist das wie ein Land, was ich noch nicht kenne? Es gibt so viele Länder wirklich. Also ich hoffe, dass da Deutschland einsteht gleich.
So, ja. Wir sind außerhalb der merkwürdig. Zeit.
Das war es aber auch schon. Ja, einfach, dass man wirklich sieht, da schließt sich der Kreis, da haben wir wieder die Daten.
Ganz kurz, bevor wir sind jetzt schon so im Cooldown. Wir haben ja versucht, ein paar Themen zu zeigen, die rund um diesen Cycle sind. Um einfach mal zu zeigen, dass es nicht nur um Code geht. Es geht um Code, es geht aber auch um Prozesse, es geht um Planung, es geht um Feedback. Und wir werden immer mehr Dinge sehen, auch mit Release-Management und all diesen Themen, die wir haben, um im Prinzip genau diesen Zyklus immer weiter zu drehen. Und das ist uns halt wichtig, das ist die Idee, die hinter Visual Studio ALM steht, halt als Plattform, um letztendlich agile Teams wirklich so gut wie möglich mit den entsprechenden Funktionen zu unterstützen, ja, um am Markt zu arbeiten. Good to know.
Ja, haben wir noch so ein paar Sachen? Was wollen wir sozusagen mitgeben. Als Hausaufgabe? Das alles, was wir hier gezeigt haben, ist frei verfügbar. Alles auch tatsächlich kostenfrei frei verfügbar. Visual Studio Online, Account anlegen, das gleiche nachklicken, was wir hier gemacht haben.
Genau. Das ist ein Dokument, da geht es um die Data Security von Visual Studio Online. Wir haben ein Dokument verfasst, wo wir genau beschreiben, wie Visual Studio Online betrieben wird und welche Zertifizierungen wir haben, wenn es um Data Security geht. Ja, ihr wollt euren Source Code ablegen, ihr wollt wissen, wie wir damit umgehen.
Also wo ist der Code gespeichert? Gibt es Backups? Genau. Kann ich darauf zugreifen? All diese Fragen, die man typischerweise hat, wenn es in der Cloud gespeichert ist, stehen da drin.
AKMS, VSO Security, da reingucken, das ist sehr gut, das ist ein PDF beschrieben für alle, die da Fragen zu Data Security haben einfach. Stakeholder License wollten wir, du hast es schon angesprochen, erwähnen, es gibt für Visual Studio Online für 5 Personen, das ist for free sozusagen, das kann man da in der IDE entsprechend anlegen, und es gibt eine zusätzliche Stakeholder License, damit kann ich mit Work Items arbeiten, um es jetzt mal nicht zu detailliert zu beschreiben, und das ist die Möglichkeit, das ist for free, das heißt, ich kann relativ einfach ein Product, ein Stakeholder, der extern ist, mit reinnehmen sozusagen in mein Projekt, ohne dass ich für den irgendeine Lizenz beantragen muss. Das muss einfach
voller
gehen, schnell
Zugriff
gehen.
Auf Work Items, also Bugs, Requirements, was auch immer, für unendlich viele Leute. Backlogs, richtig. Leuten zeigen, alles da.
Ja. Also Szenario: Ich habe ein kleines Team, 2 Leute, 3 Leute bauen eine Applikation. Ich habe einen Kunden XY, die wollen mit mir auf mein Backlog gucken. Dann gebe ich dem, nehme ich seine E-Mail-Adresse, hänge die da rein, verknüpft die mit dem Stakeholder-License, und dann braucht ihr euch nicht drum kümmern, dass der irgendeine Lizenz braucht oder was auch immer. Just go und arbeiten. Easy.
Du hast einen neuen Follower, das muss Nino gut angekommen sein, habe ich gerade gesehen.
Ja, das kommt vor.
Vielleicht nur wegen der Stakeholder-License.
Cool. Gut.
Es gibt ja noch weitere Sessions, wenn das Thema DevOps und Application Insights auf Interesse fiel. Wir haben hier ein Build-Deploy-Manage-Thema, das ist morgen, soweit ich weiß, vom Arthur. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Session, die noch ein bisschen mehr in diese Bereiche einsteigt. Super spannend, bitte nicht verpassen. Ja. Und ich habe einen Workshop in 3 Wochen bei Microsoft in Unterschleißheim, wo wir all die Themen, die wir heute gesehen haben, noch viel tiefer machen. Wer sich dafür interessiert, hier ist die URL. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder auf den ALM-Days.
Auf den ALM-Days. Die ALM-Days ist so das ist the next big thing von den Microsoft-Veranstaltungen. Im März ist es, und wir werden, wenn die Nina hochkommt, haben wir ein Problem. Ja, das hat doch, ich stell mich jetzt mal so hin, dann werde ich nicht nervös. Das hilft. Nina, nimm dir doch noch mal so ein Haribo und einen Kaffee mit Zucker und Milch. So, wir feiern 10-jähriges Jubiläum. Ihr habt ja gesehen, 2005, 10 Jahre. Brian Harry, unser Corporate Vice President, der die ganze Visual Studio Online Plattform verantwortet, wird da sein. Wir werden ein paar spannende Themen haben, wenn nächste Woche ein Video aufnehmen, oder ich werde ein Video aufnehmen, was für Tracks wir haben, welche Themen, Agile Transformation, Mobile Development wird mit drin sein im Enterprise. Und natürlich auch unsere nächste Version vom TFS werden wir da intensiv zeigen, logischerweise. Und ein paar nette, ganz, ganz nette Deep Dives, as well as DevOps.
Ja.
Werden Themen sein. Wer Bock hat, ja. almdays.de. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, 4 Minuten überzogen.
Wir sind super.
Wir haben die Session bewusst für 70 Minuten designt, weil die Kaffeepause da ist. Wir konnten uns nicht entscheiden, was wir rauslassen. Ich hoffe, er nimmt es uns nicht zu krumm. 4 Minuten drüber. Habe ich noch?
Das ist Mehrwert erschaffen.
Ich habe noch zwei. Happy Cola. Happy Cola. Wer will noch? Da gibt es jemanden. Freut mich. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und eine coole Pause.
Vielen Dank.
Ganz genau. Ja.